Der Change Labor Podcast.
Ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs, die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige.
Ich möchte heute mit einem Zitat ins Thema einsteigen. Das Wort toxisch würde ich einfach mit Strunzdeppert ersetzen. Das gibt's schon länger und klingt nicht so komisch. Und damit herzlich willkommen zum Change Labor Podcast. Unser heutiges Thema ist toxisches Betriebsklima.
Ja, wir sind wie üblich vom Change Labor hier. Das sind Thomas Lenz.
Tamina Lenz.
Wir sind beides Berater, Beraterinnen für Organisationsentwicklung, Change Management und widmen uns im Podcast arbeitssoziologischen, psychologischen Themen, die uns immer wieder mal vor- und unterkommen. Ja, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen?
Das hat sich ziemlich natürlich aus unserer Podcast-Folge ergeben. Da ging es nämlich um Arbeitsmoral. Und wir haben ja sowieso einen ziemlich starken Hang dazu, dass wir nicht auf einer Individualebene bleiben, sondern immer alles auch irgendwie einordnen müssen. Und wenn man über Arbeitsmoral sprechen möchte, was ja eigentlich ein sehr individuelles Thema ist, muss man auch über Betriebsklima sprechen können.
Soweit ich mich erinnern kann, waren zwei Aussagen im letzten Modul oder im letzten Podcast, wir können sie ja nachhören. Auch zugleich eine Einladung, sich unsere alten Podcasts anzuhören, die immer besser werden. Eine Aussage war generationenbezogen. Die Jungen haben immer weniger Jobs in den Einstieg. Das war von dir eine Erfahrung eigentlich auch.
Ja.
Und meine Gegenerfahrung war, dass ja auch am Ende des Spektrums, also auch die Alten, in ihren Jobs weiter und weiter eingeschränkt werden. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Jungen, denen fallen die Jobs weg durch Ersetzung dieser Anlernjobs durch KI. Mhm. Und bei den Älteren haben wir gesagt, da möchte man eher versuchen oder möchten Organisationen versuchen, diese teureren Stellen langsam einzuschleifen aus Kostengründen. Beides erzeugt in weiterer Folge sehr, sehr schwierige organisatorische, betriebliche Situationen.
Ja.
Ich glaube, das war unser Einstieg oder Ausstieg beim letzten Mal.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, zu dem müssen wir was machen. Darum auf toxisches Klima. Und wir haben beide in der Zwischenzeit sehr viel recherchiert, auch viel gesprochen.
Ja.
Und mit ganz erstaunlichen Erfahrungsberichten.
Ja. Also rein anekdotisch wird irgendwie das so ziemlich jeder schon mal Erfahrung in einem toxischen Betriebsklima hatte.
Man hat irgendwie das Gefühl, es ist kaum jemand in einem wirklich guten Betriebsklima drinnen. Irgendwas gibt es immer zum Meckern. Ob das jetzt gefühlt ist oder real, das kann man jetzt
oder sagen. Oder einfach nur Wien.
Ja. Ich glaube, es ist in Wien.
Ich glaube, vielleicht ist die Tendenz zum Meckern noch einmal ein bisschen höher hier.
Gut, da müsste Wien, Tirol, Hamburg so machen. Ja, und andererseits gibt es halt auch wirklich institutionelle schwierige Situationen, zum Beispiel das dramatische Entwicklungen in Amerika, die also wirklich Programme einstampfen, die ausgesprochen dazu dienen, Betriebsklima zu verbessern, zum Beispiel die DEI-Programme, wo es eben um Vielfalt, Heterogenität, Gleichheit am Arbeitsplatz geht, wenn das institutionell oder auch sozusagen von der Regierung vorgegeben wird, das ist schon ein mächtiger Auslöser.
Ja.
Und natürlich, es schwappt nicht irgendwann einmal auch zu uns nach Europa herüber oder ist schon bereits in großen Konzernen, die multinational arbeiten.
Ja.
Habe ich auch schon gehört, dass also dort solche Programme sehr zumindest einmal noch nicht eingestampft, aber sehr argwöhnisch auch betrachtet werden. Immerhin ist es ja letztlich auch aus Sicht der Organisation ein Kostenpunkt. Direkt, nicht direkt messbar erschöpfend ist, sagt man. Aber das kann man ja gut diskutieren, wie eine Umkehrrelation zu einem guten Betriebsklima ist. Also wie, was bringt es eigentlich? Warum soll man das machen? Also da gibt es sehr, sehr viel zu diskutieren. Und wir haben uns auch eine super Methodik überlegt, die aus zwei Teilen besteht, damit es auch wissenschaftlich haltbar ist, das Ganze. Erstens, wir haben gesagt, wir brauchen evidenz. Die Handvoll Diskussionen oder Gespräche, die wir hatten, reicht natürlich nicht. Wir haben uns da eines Forums bedient, nämlich des Standardforums, und haben die Möglichkeit wahrgenommen, ein Thema hineinzustellen, ein persönliches Forum, mein Forum heißt das, haben eine kurze Geschichte, die tatsächlich wahr ist, das ist meine eigene Erfahrung gewesen, ich bin auch ich hatte jetzt keine richtig toxische Betriebssituation, aber eher aus dieser altersgemäß wo rauszurutschen, das habe ich als sehr stressig und habe das beschrieben. Habe dort dann auch ein Konzept eingebracht, das die Tamina jetzt dann gleich auch vorstellen wird. Und habe die Frage gestellt in das Forum, hattet ihr ähnliche Erfahrungen mit toxischem Betriebsklima? Und ganz überraschend oder auch nicht überraschend, aber überwältigend eigentlich, in kürzester Zeit, in wenigen Stunden war das also überfüllt mit hunderten Beiträgen, ja. Was unsere These bekräftigt. Irgendwie hat jeder Erfahrung mit schwierigen, schlechten, vergifteten Betriebssituationen.
Ja, ja. Ich meine, allein auf die Bedeutung vom Begriff toxisch kann man ja auch ein bisschen eingehen, also toxisch, giftig, vergiftend.
Strunzdeppert.
Strunzdeppert. Aber ich glaube, was da irgendwie sehr stark hervortritt, ist dieses Gefühl, vergiftet zu werden über einen längeren Zeitraum. Also, weil es wird ja dann oft irgendwie auch über Resilienz am Arbeitsplatz gesprochen und das wird dann immer wieder auf eine sehr individuelle Ebene heruntergebrochen. Und ich glaube aber, das hat wenig irgendwie mit persönlicher Resilienzfähigkeit zu tun, dass man das irgendwie länger aushält, sondern einfach mit der Tatsache, dass es ja nicht von einem Tag auf den anderen umspringt, sondern dass ein toxisches Arbeitsklima ArbeitnehmerInnen langsam vergiftet über eine Dauer, die man dort arbeitet.
Also wir müssten uns wirklich irgendwie auch in der Begrifflichkeit annähern. Wir haben da ein Modell, also nicht wir haben gesucht nach einem Modell, und weil wir einfach auch erkannt haben, es kann so viele Gründe haben. Wir haben zum Beispiel einen Fall gehört oder zugetragen bekommen, wo an sich die Arbeit sehr gut ist, sehr erfüllend auch, was irgendwie auch ein Kriterium ist, die Arbeit erfüllt mich, ein Kriterium für positives Arbeitsempfinden.
Ja.
Aber dort im Besonderen von der Führungsmannschaft vergiftete Gesprächskultur.
Ja.
Es wird über Ausländer hergezogen, es wird also die ganze Litanei von Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Misogynie im allerweitesten Sinn. Und das drüber gelegt über eine an sich sehr erfüllende fachlich-inhaltliche Arbeit. Und das überwiegt dann so sehr, dass dann also durchaus die Leute auch überlegen, wegzugehen. Sie holen es dann langsam ein. Also es ist so fast eine Art Erpressung auch. Ich will ja meine Arbeit gut machen, ich finde sie spannend, es ist kein Zufall, warum ich in meiner Arbeit bin. Aber die Art und Weise, wie bei uns beispielsweise geredet wird, auch wie miteinander diskutiert wird, wie die Streitkultur ist, das ersetzt eigentlich oder es überwiegt eigentlich über der Freude über die Arbeit. Und dann wäre so eine Folge von Toxizität, wie sagt man da,
Toxizität.
Kündigung, innere Kündigung bis hin auch zu manifester Kündigung oder auch geplanter Kündigung. Das ist natürlich ein Worst Case für Organisationen. Wenn die besten Leute weggehen, gehen sie weg, ich werde nicht geschätzt, ich kriege nicht genug gezahlt. Das kann man irgendwie strukturell abfangen, aber Toxizität durch das Betriebsklima ist sehr schwierig rauszukriegen auch.
Ja. Gehen wir noch einmal zurück zu unserer Formulierung, beziehungsweise dazu, wie wir Toxic Work Environment konstruieren. Nämlich haben wir uns da orientiert an dem Toxic Five Konzept, wo ein toxisches Arbeitsklima, also das geht zurück auf Donald und Charles Sull vom MIT. Genau, das ist eine Studie oder eine Analyse aus 2022, wo auf 5 Faktoren eingegangen wird. Nämlich ist da der erste, 5 Haupttreiber einer toxischen Unternehmenskultur. Und der erste, disrespectful, also Respektlosigkeit am Arbeitsplatz, dass respektlos miteinander umgegangen wird, dass man sich abgewertet fühlt, einerseits von Führungskräften, andererseits natürlich von KollegInnen. Dann ist non-inclusive, wo wir jetzt auch ein bisschen drauf eingegangen sind, schon mit DEI in Unternehmen, das zurückgefahren wird und auch verboten wird auf Regierungsebene. Dann ist unethical, und also unethisch. Das beschreibt dann ein Umfeld, in dem unethisches und amorales Verhalten an der Tagesordnung steht. Also Lügen, Verleumden, Hinterrücks irgendwie und irgendwo auch Vernachlässigung der Arbeitsintegrität. Genau. Was irgendwie auch Hand in Hand geht mit dem nächsten, nämlich Cutthroat, also rücksichtsloses Verhalten am Arbeitsplatz, einander ausstechen, besser du als ich ausbaden. Und dann das letzte Faktor ist dann abusive, und das ist dann wirklich schon so die absolute Spitze. Also da geht es dann auch wirklich um Mobbing, um wirklich missbräuchliches Verhalten. Da ist dann natürlich auch sexuelle Belästigung und grundsätzlich antisoziales Verhalten untereinander. Diese 5 Faktoren gemeinsam sind eben, wie toxisch konstruiert wird jetzt, also aufgrund dieser Formulierung, die wir hier verwenden.
MIT Sloan, the Toxic Five, also MIT müsste man eigentlich annehmen als Institute of Technology. Das hat Hand und Fuß. Wie schätzt du es ein? Wissenschaftlich? Ja, nein?
Ich habe die Methodologie nicht vor mir liegen. Grundsätzlich, MIT hat schon Kredibilität so im Vornherein. Ich meine, sie haben eine riesen Stichprobe analysiert, die Studien.
Ja, 1,3 Millionen, angeblich.
Ja, angeblich.
Ja, gut, aber muss man glauben.
Wir versuchen jetzt auch nicht gerade irgendwie das für eine Doktorarbeit herzuziehen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, können wir das jetzt einfach mal so übernehmen. Wir versuchen ja auch keine Aussagen zu treffen, welcher dieser Faktoren am meisten relevant ist oder ja. Und es ist auch eigentlich ein sehr intuitives Thema, und es geht auch viel weniger darum, dass wir jetzt da wirklich statistische Verfahren einleiten und dafür erstmal die Begriffe klären müssen. Es ging ja ursprünglich darum, erst einmal diesem ganzen Thema auf den Puls zu fühlen, zu schauen, okay, wo ist da Redebedarf, wo fühlen sich Leute ungerecht behandelt, wo gehört einfach irgendwie hingehört. Also ja, es geht jetzt nicht irgendwie um ganz genaue Begrifflichkeiten oder super, super hohe Trennschärfe.
Was haben wir gemacht? Also wir haben das Modell tatsächlich herangezogen, haben dann versucht, uns unsere eigenen Erfahrungen auch da einzuordnen. Das war teils ganz gut möglich. Ja. Und haben natürlich wir keine 1,3 Millionen Stichprobe zur Verfügung, aber wir haben dann eben diese Idee gehabt mit dem Standard, haben dass das offiziell jetzt nicht so ganz gern gesehen war oder ist, weil das ja sehr persönliche Dinge sind. Aber das Gute an so einem Forum ist, es ist alles anonymisiert. Ja. Und es ist aber authentisch, also das sind keine gebastelten oder irgendwie mit KI geschönten Aussagen oder konstruierten Aussagen. Ja. Und ich kenne das Standardforum, also du auch, aber ich bin seit vielen Jahren dort auch in verschiedensten Themen drinnen. Und das ist etwas spezifisch, dass dort auch mit sehr viel Zynismus auch agiert wird. Das könnte man eigens diskutieren, und das Thema Toxizität am Arbeitsplatz eignet sich hervorragend auch für Zynismus. Aber man muss das ein bisschen herausarbeiten. Im Standardforum wird gerne der beste Witz auch noch zusätzlich belohnt mit Likes. Also es geht um die Formulierungen, aber es geht natürlich auch um den Inhalt. Also wie gesagt, uns hat das sehr erstaunt und ich würde vorschlagen, springen wir gleich hinein.
Ja.
Wir haben das Thema dort vorgegeben, haben auch die Toxic Five zitiert und gebeten um Rückmeldungen. Also sozusagen ich aus meiner Position mit einer realen Geschichte. Insofern ist es schon legitim. Und naja, ich schlage vor, wir steigen gleich ein nach den Kriterien, wo wir denken, dass sich das gut zuordnen lässt und überprüfen ein bisschen das System. Mhm. Und fangen wir mal an. Erstes Kriterium, wir haben es da ein bisschen umgestellt, weil es tatsächlich am öftesten der Fall war, toxisches Betriebsklima Führungskräften umzuhängen. Und das ist ja tatsächlich abusive leadership, missbräuchliche Führung. War also nach unserer Auswertung im Standardforum das dominanteste Kriterium. Also es wurde, ich weiß nicht, das ist, du hast vorher gesagt, ist es wienerisch, ja, zu schimpfen, über die Führung zu schimpfen? Weiß ich nicht. Da war es jedenfalls sehr oft und da gab es sehr, sehr spannende Zitate.
Ja, wobei man dazu sagen muss, tritt jetzt nicht ein Kriterium alleine auf. Also Tendenz ist minder oder vier am selben. Also drei oder alle vier im selben Kommentar zu sehen. Weil natürlich haben wir auch irgendwo vorgegeben, was das bedeutet und was wir alles mit reinnehmen. Also haben wir schon ein bisschen den Blick dafür geprimed auch.
Ja. Springen wir gleich hinein.
Genau.
Etwas, was sehr oft vorkam, war kompetenzlose Beförderung durch gewisse Netzwerke, was als toxisch empfunden wurde. Da hat ein User zum Beispiel geschrieben, ich zitiere, alle fünf Chefs machen kein Geheimnis daraus, dass sie durch Netzwerken an ihre Position kamen, ihre Inkompetenz völlig stolz triumphierend vor sich her.
Ja, Land der Berge, Land der Freundelwirtschaft.
Ja.
Also es ist vielleicht, ich glaube, Nepotismus ist überall ein großes Problem, aber ich glaube, dass wir vielleicht in Österreich noch einmal irgendwie in einer Sonderposition sind.
Ja, ich kenne wen, der wen kennt.
Ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall. Und das ist auch ein Thema, das für extrem viel Unmut sorgt, weil man kann sich ja, sicher kann man in seinem Netzwerk arbeiten, aber man kann sich zum Beispiel nicht aussuchen, wen die Eltern schon kennen. Und das ist dann auch, da kann man jetzt auch so ausschweifen zu sozialer Mobilität, zu grundsätzlicher Ungerechtigkeit am Arbeitsmarkt, was eigentlich schon in der Ausbildung anfängt. Aber das ist ein Thema, das extrem frustriert, wenn man nicht gerade in dem privilegierten Boot sitzt. Mhm. Weil das ist eigentlich, worauf es dann ankommt, auf Privileg oder nicht.
Mhm. Zweites Beispiel oder zweites Zitat, da geht es dann um Mikromanagement als Kontrollwahn. Ein User, also wir nennen hier die Usernamen nicht, aber es ist ja auch im Forum nachlesbar, man kann das ja auch noch nachlesen, es ist ja noch auf der Homepage zu finden. Ein User sagt, die Eigenverantwortung bedeutet, möglichst richtig zu raten, was dem Chef gerade einfallen könnte.
Ja, also wieder ganz, ganz klar weg von der eigentlichen Kompetenz und hin zu eigentlich komplett arbiträren Themen, die mit der Arbeit selbst nichts zu tun haben und mehr auf eine Laune der Chefität hinweisen.
Mhm.
Also ich glaube, da ist auch ganz viel von diesem Gefühl, ausgeliefert zu sein drin. Eben was könnte meinem oder meiner Vorgesetzten jetzt einfallen und wie kann ich dem am besten Folge leisten, sei es drum, ob ich mich selber irgendwie verkaufen muss oder verlieren muss.
Mhm. Naja, das ist auch ein allgemeines Problem der Führungskommunikation oder Führung mit Führungskräften. Wenn man halt da immer auch aufpasst, wie sage ich es einer Führungskraft, da ist halt der Wunsch der offenen Kommunikation, Transparenz ist dann oft nicht mehr gegeben, weil ich gesagt habe, das kann man ja dem Chef nicht sagen, aus verschiedensten Gründen, das versteht er nicht, da setze ich mich selbst in ein schlechtes Licht, verbaue mir Chancen, falle vielleicht aus diesem Netzwerk hinaus. Und das ist auch ein ganz allgemeines Problem, warum dann auch Kommunikation schief geht in Organisationen. Ja. Also es ist fast ein organisationstheoretisches Thema auch, aber das beginnt hier im, ja, in der Beziehung
und,
auch.
Ja. Und das ist ja auch irgendwo eine Form von Machtmissbrauch, wenn man bedenkt, okay, meine Anstellung wird quasi als Geisel gehalten, um mich zum Spuren zu bringen, wenn keine, also jetzt auch also Thema psychologische Sicherheit, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ein ehrliches Feedback gewürdigt wird und eher bestraft wird als angenommen oder vielleicht irgendwie ausdiskutiert, dann ja, dann trainiert man seine Angestellten eigentlich zum blinden Gehorsam, mhm, was aber unter mündigen Menschen halt, ja, das ist einfach nicht haltbar.
Dann könnte man eine Kategorie auch einführen, schlichtweg schlechte und überforderte Führungskräfte.
Ja.
Ein Beispiel, das ganz oft gebracht wurde, Junior-Chefs, also da nochmal diese Familiendynamik auch drinnen, mhm, der Junior übernimmt die Junior von dem der Senior und da hat ein User geschrieben, er, also der Junior-Chef, ist quasi nie anwesend, wenn es doch ist, hagelt es Kündigungen. Mittlerweile über 30, seit er eingestiegen ist, haben wir insgesamt über 40 Mitarbeiter verloren. Seine einzigen Strategien sind Druck, Schreien und Schuldzuweisungen. Es ist so tragisch zuzusehen, wie dieses tolle Unternehmen zugrunde geht. Mit Ausnahme der sexuellen Belästigungen haben wir alle der Toxic Five. Wow.
Okay.
Das ist ein Befund. Also wir kennen die Organisationen nicht, wir können raten, aber
ja.
Wir fühlen jetzt auch keine ein, aber das ist schon heftig, oder?
Ja. Eben, ja, geht zurück auf mangelnde Fachkompetenz, überzogenes Ego irgendwo, vielleicht auch ein bisschen eine Überbewertung der eigenen Fähigkeiten, einfach durch das Netzwerk, durch das Familiennetzwerk, dass man, also weiß ich, fast schon ein Vertrauen darauf, dass man das Anrecht darauf hat, eine Firma zu führen.
Dann. Nächstes Zitat. Also das werden die Zitate werden immer saftiger. Also
die kann
man für sich stehen lassen. User M nenne ich ihn mal. Inkompetente, direkte Führungskraft, die den eigenen Mitarbeitern ständig das Hackeln ins Kreuz haut, um selber besser dazustehen.
Ja, ja.
Lorbeerdiebe.
Ja.
Wahnsinn, ne? Leute, um Leute in den Wahnsinn zu treiben. Ja, fast filmreif, also es ist ein richtiges Klischee.
Ja.
Ne? Das sieht man auch in ganz vielen amerikanischen Filmen.
Ja, aber eben, die kommen ja nicht von irgendwo.
Sich die Leistungen der Mitarbeiter auf die eigenen Lorbeeren zu schreiben. Ja, das ist wirklich Inkompetenz.
Ja.
Auf allen Ebenen. Ne? Okay. So, dann haben wir hier noch Burnout der Führungskraft als Giftquelle, was auch so ein bisschen die Idee der Überforderung ist als Führungskraft. Da kommen wir später noch ein bisschen auf allgemeine Prinzipien zurück. Häufige, ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, was da häufig genannt wurde, Schreien, Schuldzuweisungen von Seiten Führungskraft, Micromanagement, also zu strenges Eingreifen in die eigentliche Kompetenz des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, Unkompetenz, Inkompetenz, Machtmissbrauch zur Selbstdarstellung, fehlende Fehlerkultur, Informationsrückhalt als Machtinstrument, ja, das ist fast ident mit dem Thema Netzwerke.
Ja.
Sage, im Netzwerk ist man auch für sich und lässt keine Infos nach außen.
Ja,
das führt automatisch zu Frustration, ich gehöre da gar nicht dazu, ich kriege keine Infos, ich bin aus dem Kern der Organisation des Teams rausgerutscht.
Ja. Bewahren der Managementklasse.
Und das ist alles, hat eigentlich gar nichts mit den eigentlichen Führungsaufgaben zu tun, die da müssen unterstützen, Arbeit organisieren, steuern, kontrollieren, nachbessern.
Das sind aber auch alles interessanterweise Verhaltensweisen, die mit so typischen Management-Charakteren oft in Verbindung gebracht werden. Also, weiß ich, man könnte zum Beispiel Schreien und Schuldzuweisungen als Delegation und direkte Kommunikation abstempeln und sagen, das ist aber ein toller Manager. Mhm. Also ich glaube, dass eben gerade dieses Cutthroat-Verhalten, also Rücksichtslosigkeit, Ellbogen nach außen, dass genau das oft fälschlicherweise mit gutem Management assoziiert wird, weil man davon ausgeht, ein guter Manager, eine gute Managerin muss einfach nur hart sein können und die Interessen des Unternehmens voranbringen.
Jetzt können wir da hier das Teufelsrad in Schwung bringen. Was ist zuerst da? Die Persönlichkeit?
Ja.
Die schwierige Persönlichkeit der Führungskraft? Oder ist es die Organisation, die einen Menschen erst zu einer schwierigen Führungskraft macht? Gibt es da einen Typus, der sich eher halt durchsetzt und aufgrund dieser Eigenschaft, der Durchsetzungsvermögens gepaart mit schlechter eigentlicher Führungsarbeit in höhere Positionen kommt? Oder ist es die Organisation, die eigentlich vernünftige Menschen dann zu schwierigen Führungskräften macht? Das ist eine Diskussion, die wir immer wieder führen. Ob das Umfeld, der Kontext prägender ist als das, was man eigentlich mitbringt. Müssen wir mal so stehen lassen, wahrscheinlich wie immer beides.
Ja.
Naja, ich beobachte das schon. Also wenn ich es jetzt ein bisschen aus meiner Praxis sehe, wer wird denn Top-Führungskraft? Und da gibt es auch viele mehr oder weniger ernst gemeinte Aussagen. Man braucht schon ein gewisses Maß an Soziopathie, um in Top-Führungspositionen zu kommen. Man sieht halt dort oft auch wirklich Leute, die, naja, wie soll man es jetzt wertschätzend ausdrücken, sehr auf sich selbst schauen.
Ja, ich glaube.
Ja.
So, jetzt geht's.
Sonst bleibt die Rede verschlossen.
Na, ich überlege gerade, wie weit wir hier ausschweifen können, weil am Ende des Tages wirst du mich immer sagen hören, es ist der Kapitalismus.
Okay.
Und andererseits musst du eine Struktur schaffen, in der dieses Verhalten belohnt wird. Also ja, es hat auf jeden Fall eine Wechselwirkung auch, weil die Leute, die dann dieses Umfeld weiterhin bedingen, haben ja irgendwo auch schon diese Grundeigenschaften, aber ich glaube nicht daran, dass Menschen einfach Eigenschaften mitbringen und die unbeeinflussbar sind. Also ist eine Frage, glaubst du, dass Menschen sich ändern können? Also es ist ein Riesenthema und grundsätzlich, ich meine ja, es ist immer Geld im Spiel, es sind immer Arbeitsplätze, es ist Livelihood im Spiel und das ist ein viel zu facettenreiches Thema.
Ich persönlich habe schon die Organisationen und die Strukturen im Verdacht, die aus lernfähigen Menschen dann also wirklich schwierige Persönlichkeiten formen. Jetzt vor kurzem hatte ich mal ein Beispiel aus einem Gespräch mit einer Führungskraft, die ich von vornherein als schon schwierig eingeordnet hätte. Nämlich eben rücksichtslos, auch keine Skrupel, ein paar hundert Leute zu entlassen. Ja, aber das natürlich aufgrund von Vorgaben auch machen musste, aber mit der Durchsetzungsfähigkeit das auch geschafft hat. Ja, und auch so den internen Widerstand dagegen auch damit ganz gut umgehen konnte. Und ich ihn aber persönlich als eher schwierig eingeschätzt habe, auch im Gespräch. Mhm. Dann hat sich aber mal die Gelegenheit ergeben, einmal so unter uns im privaten Kreis zu diskutieren. Und das war dann richtig erstaunlich, als sich der dann geöffnet hat. Und dasselbe, was wir jetzt sozusagen über diese Ebene der Führungskräfte sagen, über seine Vorgesetzten gesagt hat. Also wie furchtbar das ist. Dort ist das Geld abgeschafft und das wird nur mehr über Macht gesteuert und ihm sind da die Hände gebunden und das finde ich eh furchtbar. Also es war richtig erstaunlich.
Ja.
Also ob es nicht auch was mit den Hierarchien, der nächstoberen Hierarchie auch immer was zu tun hat.
Auf jeden Fall.
Eine Aussage, die ich mir also wirklich da auch gut gemerkt habe, dass er gesagt hat, ab einer gewissen Ebene ist Geld abgeschafft, sind Normen, die gelten, abgeschafft, ist alles, was an Humanismus gut und richtig angesehen wird, auch abgeschafft. Also es ist schlichtweg freie Wildbahn.
Ja.
Und das ist ab einer gewissen Grenze. Hat mir ein Top-Manager erzählt.
Mhm. Ja.
Das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, wo das eigentlich anfängt.
Ja.
Und das Auge zuckt den dritten Tag in Folge. Ist halt, wie es ist, nicht wie es sollte. Dabei musst du es doch nur wollen und dran glauben. Dann fällst du nie mehr auf die Fresse, sondern nur noch auf die Schnauze. Und da sollst du dich zurücklehnen und nett lächeln, oder was? Da sollst du mal dein Glück sehen und was du nicht alles hast. Alter, noch einen einzigen Kalenderspruch. Und es gibt dir gleich einen feierlichen Wutausbruch.
Folge folge deinem Herzen, denn du...
Halt dein Maul!
Okay, damit kann man diesen Gedanken kann man fliegen lassen. Schauen wir in die nächste Kategorie.
Ja.
Und wir beginnen da jetzt langsam auch doppelt zu werden, weil gesagt, manche Aussagen kann man in mehrere Kategorien einbringen. Das müsste man uns auch überlegen, was das bedeutet. Aber Respektlosigkeit wäre dann hier der nächst häufig genannte. Also wir haben es ein bisschen umgestellt auch. Disrespect.
Ein User hat zum Beispiel im Forum geschrieben, jeden Tag weint jemand im Büro vor Stress und Überforderung. Geschrei, unangebrachter Tonfall, unangebrachte Ausdrucksweise, das war der Alltag. Ich dachte lange, das ist eh überall so. Also was wir da total stark drin haben, ist eigentlich auch ein Machtmissbrauch. Das heißt, wir haben eigentlich abusive und disrespect und disrespectful in einem. Mhm. Es ist halt einfach auch total verschachtelt, weil du kannst nicht abusive sein, ohne disrespectful zu sein. Ja. Also irgendwie steigert sich's dann auch so. Aber was wir da halt auch drin haben.
Wobei es hier nicht ganz klar ist, ob es auf die Führung bezogen ist, kann auch allgemein ein...
Ja, aber abusive muss ja nicht unbedingt von der Leadership-Ebene kommen. Also man kann ja auch untereinander.
Stimmt, ja. Ist richtig.
Genau. Wir haben körperliche Auswirkungen, also Weinen, Überforderung. Und was ich vor allem sehr interessant finde, sind die letzten beiden Sätze. Das war der Alltag. Ich dachte lange, das ist eh überall so. Also eigentlich eine Abstumpfung, die da stattfindet, eine Desensibilisierung für Umstände, die absolut nicht normal sind. Und man irgendwie dann, weiß ich, versucht auch mit dieser Last umzugehen, indem man es einfach in seinem Kopf ein bisschen normalisiert und sich denkt, naja, woanders wäre es ja wahrscheinlich auch nicht besser. Also was ich da extrem rauslese, ist einfach so eine wahrgenommene Hilflosigkeit.
Ja, oder erlernte Hilflosigkeit auch. Hält man es gar nicht für möglich. Bis man es dann auch vielleicht mal zufällig merkt oder jemand anderes erzählt, bei mir ist es eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Man auch sagen muss, hier gab es schon auch Zitate, wo User gesagt haben, ich finde es total cool und wir haben ein super Klima.
Wodurch halt dieser Kontrast noch krasser wird.
Ja. Und ich persönlich kenne auch sehr, sehr gute Organisationen, die sich bemühen. Ja. Und vieles schleicht sich halt so ein. Es ist fast eine kulturelle Frage. Ich habe da noch ein Zitat, auch zum Thema Disrespect. Alles, was man besprochen hatte, war schon dreimal vorher mit anderen besprochen. Mehr gegeneinander als miteinander, inklusive Anschreien, Psychospielchen und dergleichen.
Ja, wo auch irgendwie wieder so eine Abusive-Note drin ist. Also wir haben verbale Misshandlungen eigentlich, miteinander anschreien, Intrigen. Alles schon vorher mit anderen besprochen. Mhm. Also man sieht, das geht eigentlich alles Hand in Hand. Also du kannst kaum einen der Faktoren irgendwie erfüllen, ohne zumindest Respektlosigkeit auch drin zu haben.
Ja. Zitat: Am ersten Arbeitstag gab es bereits einen Streit zwischen KollegInnen. Eine andere war launisch, gelästert bis zum Unfall. Mir hat sie lautstark vorgeworfen, ich halte mich für etwas Besseres. Das sei gefährlich. Türen wurden geknallt, die Leitung meinte, untereinander klären. Da ist sehr, sehr viel drinnen.
Ja.
Das ist ein Lehrbuchbeispiel.
Mhm. Ja, also wirklich schöner könnten wir uns nicht konstruieren.
Also die schlechte Führung trifft auf schlechte Kollegen.
Ja.
Kolleginnen, ja. Ja, da habe ich leider auch, auf der Ebene habe ich auch aus eigenen Beratungssituationen, das sieht man relativ häufig. Und das hat ganz stark mit der Art und Weise der Kommunikation zu tun, aber auch mit Haltungen dahinter. Da sind schon auch wieder Generationsthemen auch drinnen. Im eigenen Slang zum Beispiel zu reden, Slang im eigenen Wording zu bleiben, andere dadurch auch auszuschließen. Und andere reagieren mit, also klassisches Beispiel, die IT-Organisation, die IT-Mannschaft wird so oft angefeindet, bis die also sich so ergehen in ihren IT-Slang, den die anderen nicht verstehen. Und das ist also die Ebene, wo dann Konflikte entstehen. Was reden die da eigentlich?
Ja.
In Wahrheit das Zeichen der Abgrenzung. Und dann kommen auch so Sachen wie Jugendsprache, dieses Anglizismen hinein. der dann eher als Angriff auch gesehen wird und vielleicht auch so gemeint ist, keine Ahnung. Mhm. Aber das hat man relativ häufig, also auf der kommunikativen Ebene.
Ja, es ist eigentlich referenziert fast das Zitat, mit dem ich eingestiegen bin. Man kann auch statt toxisch einfach stumpfsteppert sagen, man muss nicht aus allem irgendwie einen Anglizismus machen oder eine, weiß nicht, WU-BWL-Situation. Also, ich weiß nicht, ich erinnere mich da an ein Maschek-Video von, weiß nicht, vor vielen Jahren, wo da Sebastian Kurz über Decision-Making-Tools redet. Schere, Stein, Papier. Ja, aber ich glaube, das ist eben auch da viel drin, so das Rad neu erfinden und Begriffe irgendwie einführen und überstülpen, die etwas beschreiben, was schon eigentlich lange da ist und was überhaupt keine neuartige Erfindung ist. Also ja, das ist ja wieder auch Generationenthema, grundsätzlich ein sich selber bisschen zu wichtig finden in der Organisation. Aber ich finde, was jetzt in dem Zitat, das wir jetzt gerade hatten, auch extrem stark rauskommt, ist einfach ein Verantwortung verweigern von der Leitungsebene. Wenn die sagen, man soll das einfach untereinander klären und eigentlich sind keine Strukturen dafür vorgesehen, das miteinander zu regeln, das halte ich für sehr schwierig. Und eigentlich für Faulheit und Inkompetenz von oben. Ganz, ganz plakativ ausgedrückt.
Dann möchte ich diese Kategorie beschließen mit einem super Zitat aus einer Anwaltskanzlei mit hoher Fluktuation. Alle Mitarbeiterfotos wurden von der Homepage entfernt, damit die hohe Fluktuation nicht so auffällt. Uff. Das ist schön.
Ja. Ja, so geht's auch.
Das ist eine gute Konsequenz.
Vielleicht, wenn ich mich ganz ruhig verhalte, dann sehen Sie mich nicht.
Okay, gehen wir zum nächsten nächste Rubrik. Ausgrenzung und Nicht-Inklusion. Mhm. Non-Inclusion. Altersdiskriminierung ist ja am häufigsten genannt worden. Massenentlassungen aller über 50-Jährigen. Nach einem Führungswechsel wurde mal auch hier angebracht. Ich habe mir damals gedacht, er überlebt das nicht. Über den eigenen Vater, der das erlebt hat. Kein neuer Job in der Branche, 60 Stunden wachen als Wachmann bis zur Pension und dann gekündigt. Ich habe gedacht, er überlebt das nicht.
Ja, furchtbar. Heftig, ja.
Fluktuation, wieder Zitat, Fluktuation von weit über 200 Leuten erlebt. Irgendwann kündigst du dann auch innerlich schon lange, bevor du gehst.
Ja. Wo dann aber auch, das finde ich auch sehr interessant, dass dieses Phänomen von, also jetzt auch wieder neue Begriffe erfinden für Sachen, die es schon gibt, das ist genau beschrieben Quiet Quitting. Das ja eigentlich, wo ja eigentlich eher Leute in meinem Alter beschuldigt werden, dass wir das so stark machen. Ja. Aber ich glaube, es geht da einfach darum, nicht gewertschätzt zu werden und nicht auch seine Arbeit nicht im vollsten Maße erfüllen zu können. Also ich meine, eine Fluktuation von 200 Leuten, stell dir mal 200 Leute im selben Raum vor. Das ist ja, was ich sage mal, in einem Großraumbüro. Ja. Das also ist
da,
ja.
Da habe ich also wirklich einen Fall erlebt, da darf ich die Unternehmung nicht sagen, aber ein großer österreichischer Konzern, der gezwungen war, Leute abzubauen, Menschen abzubauen, aus ihren Jobs zu entfernen, das aber nicht konnte, weil Kollektivvertrag ist nicht möglich oder es war so ein staatliches Thema mit Anstellungsverhältnissen, die nicht gekündigt werden konnten. Und da hatte man tatsächlich die Idee und diese Idee auch umgesetzt, diese Leute, die man nicht kündigen konnte, aber für die man eigentlich keine Arbeit hatte, in einem Büro zusammen zu pferchen, man muss es wirklich so sagen, ohne Arbeit, zwar ein Schreibtisch, kein Computer, in der Hoffnung oder auch mit dem Angebot, wenn du gehst, kriegst du was, wenn du bleibst, ist das dein Job. Nämlich keiner.
Ja.
Und das war wirklich ein Wahnsinn. Das war wirklich irre, sowas miterleben zu dürfen. Das ist schon viele Jahre her, muss man auch sagen. Ist schon wirklich viele Jahre her, über 20 Jahre.
Ja.
Aber das hat mich damals auch sehr, sehr getroffen als Berater.
Ja.
Da auch überhaupt nichts dagegen tun zu können. Das war schlichtweg eine politische Vorgabe.
Ja, dann ist das Thema Migrationshintergrund.
Ja. Der klassische Fall.
Rassismus am Arbeitsplatz, grundsätzlich jede Art von Menschenfeindlichkeit am Arbeitsplatz. Vor allem, wenn dann keine Struktur dafür gegeben ist, wie damit umgegangen wird. Also, weiß nicht, wenn Anschreien und Türen knallen schon nicht irgendwie von oben behandelt wird, wie werden dann die rassistischen Witze beim Mittagessen geahndet? Ja. Wie wird die unterschwellige sexuelle Belästigung, die gerade nicht so arg ist, dass man es irgendwie gut melden kann, wie wird damit umgegangen von oben? Ja. Wie den abfälligen Kommentar besprechen oder thematisieren überhaupt. Also ich glaube, wieder das Thema, ja, solange keine Struktur dafür vorgegeben ist und ich meine jetzt auch nicht irgendwie den rigiden Brunnen, weiß nicht, ich gehe zu HR und ich schreibe dort irgendwie ein Formular und was auch immer. Mhm. Aber auch, weiß nicht, irgendwie also nicht so festgelegte Strukturen, sondern so ein grundsätzliches Übereinstimmen von, hey, wie gehen wir damit um? Mhm. Und was sind denn überhaupt auch die Werte der Firma? Weil dann kommt ja wieder, wenn ich nicht mit den Werten übereinstimme von einer Firma. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, DEI wird abgeschafft, damit sagt doch eine Firma schon aus, was ihre Werte nicht sind.
Ja. Ein ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich, weil es auf allen Ebenen stattfindet. Also man würde mal annehmen, das betrifft, also wenn man sagt, über migrantischen Hintergrund, Ausgrenzung durch migrantischen Hintergrund, da würde man vorerst mal meinen, das betrifft jetzt mal so die Arbeitsebene, Lehrlinge irgendwo am Bau etc. und die halt auf eine gewisse Art und Weise behandelt werden, wo halt so eher ein rauerer Ton herrscht. Da ist ja sozusagen die Exklusion fast integriert. Aber Erfahrungen zeigen auch, dass das alle Ebenen betrifft, bis also in höchste akademische Situationen.
Ja, habe
ich vor kurzem gehört, warum stellt man keine ausländischen Akademiker ein, weil sie sprachlich nicht mithalten können. Und auf die Frage, warum lernt man sie dann nicht an in dem Bereich, das ist zu mühsam.
Ja.
Also es hat schon was, dass das Anforderungsprofil natürlich dann größer wird an akademische Posten, aber in Wahrheit ist es Ausgrenzung.
Ja. Es ist Ausgrenzung und vor allem, ich glaube eben auch, dass das Argument, ja sprachlich, was auch immer, kann irgendjemand nicht mithalten, das ist in meinen Augen ein ziemlich fauler Vorwand und ein ziemlich, weil, naja.
Ja und nein. Wenn du selbst Führungskraft bist, ja, und selber Druck hast und Performance einforderst und dann aber permanent sprachlich nachbessern musst, ich kann mir schon vorstellen, ich kann mir diesen Druck, ich finde es nicht gut, ja, aber ich kann mir diesen Druck schon vorstellen und dann im Fall des Falles dann doch die deutsch sprechende Mitarbeiterin vorzuziehen. Wenn man sagt, da habe ich es dann leichter als Führungskraft. Die Instruktionen werden einfacher, die Diskussionen sind ein bisschen weniger mühsam. Also ich glaube, dass das ganz praktische, pragmatische Gründe sind, wo man den eigentlichen diskriminierten Hintergrund dann nicht sieht.
Ja.
Oder wo das sozusagen vorgeschoben wird, das Argument, es ist einfacher.
Ja.
Aber was man häufiger sieht, sind tatsächlich wirklich ganz grobe Zurücksetzungen aufgrund von migrantischen Hintergründen beispielsweise.
Ja, ich meine, es geht ja alleine nur vom Namen. Also ich meine, es werden ja auch Leute nur vom Lebenslauf her aussortiert, die einen nicht österreichisch klingenden Namen haben, was jetzt auch komplett dahingestellt ist, weil es heißt in Österreich so gut wie alle irgendwie nicht österreichisch. Was heißt das überhaupt? Also anderes Thema. Aber
also, fast einen,
das ist eigentlich ein eigener...
Da haben wir ja eine sehr liebe Kollegin, die Susanne Wiegele, die meine persönliche Heroin ist und die sehr viel mit Jugendlichen, Flüchtlingen, Migranten gearbeitet hat. Und dort ist immer das Gelder gewesen, die haben von Haus aus also wirklich um 5 Chancen weniger als jemand mit, wie sagt man da, eingeborenen Hintergrund. Also das ist manifest, da braucht man gar nicht, das gibt's.
Ja.
Das ist ein Riesenproblem. Und es ist ein gesellschaftliches Thema, das sich in die Organisationen hineinzieht.
Absolut. Und das, offiziell gibt es ja auch, also offiziell hat man ja das Recht auf Diskriminierungsschutz, aber wie das dann eben in der Organisation gelebt wird, ist ein ganz anderes Thema. Ja,
also es ist ein ganz definitiv ein Kulturthema. Und auch, was ist die eigentliche Politik, was ist das Vorhaben, die Strategie der Organisation dazu? Gibt aber, muss man auch ganz ehrlich sein, sehr, sehr gute Beispiele, wo es sehr, sehr gut gelingt. Vor kurzem da in der Lehrlingsausbildung einer großen österreichischen Handelskette, die das extrem gut gelöst haben.
Ja.
Und die richtig stolz waren, der hat dann gesagt, der Chef der Akademie, sie haben über 15 verschiedene Nationen, über 12 verschiedene Sprachen im Lehrlingsbereich dort.
Ja.
Ne? Und gesagt, und jeder hat Chancen mit guten Beispielen, wie man Karriere macht auf dem Weg und so weiter. Wie es in der Praxis ausschaut, weiß man jetzt nicht ganz genau. Aber das Konzept war sehr, sehr schlüssig. Und da waren sie stolz alle drauf.
Ja.
Okay. Gehen wir eins weiter.
Ja.
Was haben wir denn als nächstes?
Cutthroat.
Das sind wir beim vierten von fünf. Also wir haben schon fast geschafft. Cutthroat. Ich kann mit dem Begriff auf Deutsch nichts anfangen.
Also rücksichtsloses Verhalten, also ein skrupellos Ich um jeden Preis.
Karrierismus.
Ja, und auch ja, Konkurrenz, um der Konkurrenz willen.
Da bringen wir gleich ein saftiges Zitat. Ständiges Verdrehen von Gesagten, ständiges Verschieben von Torpfosten, um Leute in den Wahnsinn zu treiben, schreibt da ein User. Und ich nehme gleich ein zweites dazu. Ein Netzwerk inkompetenter Führungskräfte, das sich über die Jahre verfestigt hat, Beförderungen aufgrund von Betriebszugehörigkeit oder Vitamin B. Das Unternehmen scheint nur noch dazu zu existieren, Manager zu finanzieren, die ihren eigenen Misserfolg kaschieren. Okay, das Bossing-Phänomen.
Mhm.
Okay, wir hatten schon über Führungskräfte geredet, aber das ist noch so ein spezieller Aspekt, Ellbogenmentalität.
Ja.
Da schätze ich einmal, dass der Kontext sehr wichtig ist. Also welche Organisation ist das? Was ist das für eine Organisation?
Das ist die Branche.
Und auch welche Menschen werden angezogen von einer Branche oder von einer Art der Organisation? Also jetzt als Gegenbeispiel, wir in unserem eher sozialpsychologischen Bereich der Organisationsberatung beobachten in unseren Organisationen eher fast immer das Gegenteil. Also das ich würde es jetzt mal negativ formulieren, das Überharmonisieren, was auch nicht zum Betriebsklima zuträglich ist, weil es auf Kosten der Klarheit oft geht. Aber das wäre so eigentlich ein grundsätzlich eher angenehmes Betriebsklima, weil dort sehr stark Augenmerk gelegt wird auf Gesprächsformate etc. Also hier ist hier fällt die Organisationswelt auseinander. Das gibt massive Unterschiede auch.
Also
ich glaube, da ist die Idee, wie ist der Kontext, den muss man hier hineinbringen. Vielleicht noch ein Zitat. Die Dramen innerhalb der Firma sind wie eine Serie, die am dritten Bildschirm läuft, während ich meinen Job mache.
Okay.
Eine Dissoziation, würde man sagen.
Ja.
Ja.
Ich meine, es kommt am Ende des Tages darauf an, wie du damit umgehen kannst. Also wenn sich davon emotional zu distanzieren der einzige Weg ist, wie man irgendwie seine Arbeit noch machen kann und sich da irgendwie auch rausnimmt, weil das ist ja eigentlich, wenn man sich denkt, okay, ich bin jetzt erwachsen, keine Ahnung, ich habe jetzt 5 Jahre studiert und jetzt mache ich meinen Job und dann ist da eigentlich so Klickenverhalten und Konkurrenzkampf wie, weiß nicht, beim Känguru der Mathematik in der Oberstufe.
Was ist das?
Das Känguru der Mathematik, das war so ein Mathe-Wettbewerb, wo plötzlich alle super ehrgeizig waren, obwohl sie vielleicht auch nicht gut in Mathe waren, aber das war so dieser eine Tag im Jahr, wo wir alle uns ins Zeug gelegt haben. Wo es überhaupt nicht irgendwie um Kollaboration ging oder was auch immer, aber jetzt ein ganz, ganz banales Beispiel, aber wenn der Konkurrenzkampf so überwiegt, dass man seine Arbeit nicht mal mehr machen kann, dann muss man sich doch schon auch ziemlich verarscht fühlen. Entschuldigung. Also.
Gerne, gern geschehen. Ja.
Jetzt als jemand, der irgendwie an seinen Arbeitsplatz kommt, um Arbeit zu erledigen.
Ich meine, das ist ein gelerntes Konzept, konkurrenzbelebtes Geschäft, und es werden immer wieder mal zum Beispiel im Verkauf die Verkaufszahlen ganz groß hingeschrieben, genau dieses Element, ich will halt besser sein als der andere, es nutzt der Firma über größere Verkäufe oder höhere Verkaufszahlen. Natürlich extrem gewollt, aber ohne die Nebenwirkungen auch irgendwie in den Kauf zu nehmen. Was kaufen wir uns dadurch mit ein, ist immer die Frage. Die Organisationen, ich glaube, das sind Organisationen, also wenn man dann nicht zu dieser oberen Clique gehört, der Top-Verkäufer oder Top-Performer, entweder innere oder sogar reale Kündigung.
Also
wir merken, es langsam wiederholen sich die Themen auch, sind aber durchaus anderen Kategorien zuzuordnen. Vielleicht noch das fünfte.
Ja, unethical, unethisches Verhalten. Hier sehr stark, also was auf jeden Fall fällt, ist das Thema Effizienz. Also alles wird auf maximale Effizienz ausgerichtet, um falsche und vor allem teure Managemententscheidungen zu kaschieren. Je höher die Einsparung, desto höher der Bonus. Nach 3 bis 4 Jahren wird zur nächsten Firma gewechselt. Also Kostenersparnis auf Kosten des Personals quasi, das ist unethisches Verhalten, das ist, das grenzt auch, glaube ich, in vielen Fällen schon so, das kratzt so an der Grenze vom Legalen.
Mhm.
Und ist auf jeden Fall auch immer eine riesen Red Flag, wie man so schön sagt. Eben ein großes Aufkommen von Kündigungen und Neuanstellungen, ein großer Turnaround von Personal. Das sollte eigentlich für alle die Alarmglocken auslösen. Mhm. Dass da einfach auch auf Führungsebene gepfuscht wird. Da auch Kundenbeschwerden, die eindeutig auf unzulängliche Angebote zurückzuführen waren, wurden reflexartig den zuständigen MitarbeiterInnen umgehängt. Also Schuldzuweisung, wieder ein Zurücktreten von der eigenen Verantwortung als Führungskraft. Das Unternehmen scheint nur noch dazu zu existieren, Manager zu finanzieren, die ihren eigenen Misserfolg und ihre Unfähigkeit kaschieren. Ja, also auch ein Ausnutzen von Arbeitskraft.
Ja. Also hier wird schlichtweg die betriebswirtschaftliche Anforderung dem Grundethos oder dem grundethischen Anspruch ganz definitiv vorgestellt oder vorgesetzt. Ja. Eine interessante Frage war, wie sehr der ethische Auftrag oder moralische Organisationen reicht, weil normal betriebswirtschaftlich ist das ja so nicht enthalten und Organisationen sich ja oft die Frage stellen, ist es wertschöpfend? Ja, nein. Die Frage müsste man tatsächlich diskutieren. Vorrangig ist es ein Kostenfaktor.
Ja.
Also sich die AI-Programme einen Werte wie Ethik zu verpassen und auch einzuhalten.
Ja.
Nicht etwas, was direkt bei Kunden zu Mehrverkäufen führt. Vielleicht aber schon. Es führt auf jeden Fall zu Effekten, die kann man später vielleicht noch diskutieren. Was bringt es eigentlich, sich ethisch zu verhalten oder nicht toxisch zu verhalten?
Und was kostet es, unethisches Verhalten zu belohnen?
Ja, aber das ist tatsächlich jetzt das fünfte Element. Wir haben es gereiht nach der Häufigkeit der Nennung aufgrund dieses Samples ein paar hundert Statements oder Postings. Das ist das, was am wenigsten gefallen ist. Aber am öftesten sind diese ganz persönlichen Themen gekommen, Führungsthemen, Führungsprobleme.
Ja, und die Auswirkungen auf einen selbst, die da
folgen. Ja.
Ich war die Grundanderin, die Kontenance zu wahren, aus den Sonntagsbraten in den Hass. Doch bevor ich nicht mehr weiß, was ich tu, wär's vielleicht ja ganz gut, wenn ich's lass. Ey, jetzt ist aus die Maus mit konstruktivem Umgangston. Klappe zu, danke sehr, tschüssi und viel Spaß.
Puh, es heißt ja, man wird vom toxischen Arbeitsklima krank. Ich habe das Gefühl, schon allein, wenn man jetzt mal eine Stunde drüber redet, ganz gut geht's mir jetzt auch nicht dabei.
Absolutes Bauchweh-Thema.
Ja, furchtbar eigentlich, furchtbar. Und ja, ich würde vorschlagen, dass wir da langsam die Kurve kratzen, damit wir nicht auch noch krank werden, weil bei uns ist ja das Betriebsklima hervorragend, glaube ich. Aber wir hätten noch ein paar Schmankerl, beziehungsweise ein paar richtig, naja, ums ja. ernst zu sagen.
Anti-Schmankerl, ja.
Ums ernst zu sagen, erschütternde Postings,
ja.
mit denen wir da hier vielleicht abschließen.
Ja.
Start Nummer 1.
Ein User, eine Userin hat gesagt, wir haben längst ein massives Führungskräfteproblem. Menschen kündigen oft nicht wegen der Arbeit selbst, sondern wegen schlechter Führung. Die Teams konnten vieles ausgleichen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kippt jedes System. Aussicht sonnigst? Ja. Mhm. Aber ist auch absolut wahr. Also, ja. Man kann nicht alles ausgleichen.
Start Nummer 2. Ich hatte das Theater leider auch zu lange mitgemacht, weil ich das Geld brauchte. Toxic Five war anwesend. Seitdem ich nicht dort bin, schlafe ich besser und habe keine Magenprobleme mehr.
Auch eine extrem, extrem wichtige Achse, die, was sich dann körperlich auswirkt. Dann noch eine weitere Userin. Von hirngespinstigen Arbeitszeiten, unrealistischen Jahresplanungen, massiv verschlechterter Qualität, horrenden Krankenstandszahlen hat dieser Typ zu verantworten. Ist er noch da? Ja. Wird er gegangen? Nein. Warum? Weil er mit den nächsthöheren gut ist. Ja.
Ja, und schließen wollen wir mit einem User, der Folgendes schreibt. Bei mir hat sich ein CEO, also ein Geschäftsführer, 10 Jahre später entschuldigt. Sorry, unsere Organisation war krank, einfach nur krank und jeder Tag Wahnsinn. Und es lag an uns. Gut, dass du früh gegangen bist. Hat auch 10 Jahre später noch gut getan.
Ja, das verjährt nicht.
Ja. Und ist fast ein Ausblick oder ein Lichtblick am Ende.
Ja.
Man muss schon was tun. Man muss schon was tun. Toxisches Betriebsklima, habe ich das Gefühl, schleicht sich so rein. Ja. Manchmal ist es stärker getrieben, wie man eben hört, von Führungskräften. Manchmal sind auch die Strukturen sehr, sehr schwierig. Manchmal ist der Druck von außen ein starker Treiber. Und man muss schon was Aktives tun dagegen. Es ist schon ein richtiges Thema. Womit wir auch bei der nächsten Rubrik sind, was kann man tun? Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, das machen wir im nächsten Podcast, weil mir ist das richtig unter die Haut gegangen jetzt. Oder wie geht's dir?
Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht eine Zusammenfassung von allen Arbeitsplätzen, die es gibt, aber es ist auf jeden Fall ein genügend großer Anteil an Arbeitsplätzen, die so ein Klima aufweisen. Und das gekoppelt mit dem grundsätzlichen Zeitgeist gerade, dass die Leute wollen ja nicht mal mehr arbeiten, niemand will mehr arbeiten. Sollte uns allen schon sehr zu denken geben.
Jetzt erwische ich dich am falschen Fuß. Wir haben ja nie was abgesprochen, aber das ist schon gar nicht. Wie würdest du dir selbst bei einem Arbeitgeber ein gutes, hilfreiches, unterstützendes Betriebsklima wünschen? Was müsste für dich eintreten?
Ich glaube, grundsätzlich, also erstens, ja, weiß ich, ganz, ganz grundlegende Tugenden der Kommunikation. Sprich mit anderen so, wie du willst, dass andere mit dir sprechen. Und ich glaube, Fehlerkultur ist ein Riesenstichwort. Zu wissen, dass ich nicht automatisch irgendwie in Gefahr bin, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich will auch nicht irgendwie dann überbetreut werden, irgendwie, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Also nicht jetzt irgendwie an der Hand genommen werden. Aber ich würde mir schon einfach Struktur wünschen, ohne dass es so in ein familiäres, in so eine familiäre Atmosphäre reingeht. Also schon Professionalität, Und einfach ein weiß nicht, erwachsenes, reifes Miteinander. Also keine Schreiereien, keine Lästereien, offene Kommunikation. Ja, direkt, aber halt respektvoll. Und wie wäre es bei dir?
Naja, ich überlege auch. Ich hatte sehr, sehr gute und sehr schlechte Betriebsklimen in meinen Firmen. Also die ich selber geleitet habe, die schließe ich jetzt mal aus. Das muss mir anderer sagen, wie das war. Aber, oder wo ich Führungskraft war. Aber sozusagen als Kollege, als Mitarbeiter, gute Betriebsklimen, da war auf jeden Fall ein Faktor Humor.
Ja.
Das sind eigentlich diese Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich heute noch Kontakt habe, obwohl wir vor Jahrzehnten in einem Projekt waren.
Ja.
Und das führe ich schon darauf zurück, da war eigentlich das Klima damals richtig cool. Und das war sehr stark Humor, ganz stark Humor getrieben. Witzigerweise, da war ich ja in Deutschland, das waren immer die Kollegen damals, die aus dem Osten kamen.
Mhm.
Also die hatten einen, der uns mehr entsprochen hat. Also
ja.
uns Österreicher. Es gab so eine Österreicher-Klick und es gab die Ossi-Klick. Und wir haben uns immer gegen die Wessis solidarisiert. Ja, das
Ossi
war so.
Und
zugleich aber auch diese Spannungsfelder gut aufgelöst damit. Also es ist, man kann da eh nicht aus, man hat Probleme und Spannungsfelder, gerade je stressiger es ist. Und ein Aspekt war Humor.
Mhm.
Ja, also für mich heißt gutes Betriebsklima humorvoll. Mit aller Wertschätzung, Anerkennung. Also es gibt auch Humor, der nicht funktioniert. Und das Zweite, das ist mir eher so jetzt in den letzten Jahren klar geworden, Klarheit.
Ja.
Klarheit über Rollen.
Ganz wichtig.
Über Strukturen.
Ja.
Über Geld.
Mhm.
Ja, wie wird Geld aufgeteilt? In Beraterkreisen ja oft ein heißes Thema. Wie wird der Tagsatz verteilt? Wir haben gesagt, wer nimmt welchen Teil davon?
Ja.
Und das muss sich vernünftig, schlüssig, fair anfühlen. Dann braucht es auch Klärungen. Also sowas totzuschweigen, ist ganz schwer, bin ich schnell draußen.
Ja.
Da weiß man, da ist ganz viel ungeklärt und das kippt dann recht leicht.
Ja. Ja,
weil dann werden eben, was tritt an dessen Stelle? Inoffizielle Abmachungen, die keiner kennt.
Ja.
Und da sind wir schon mittendrin wieder in, ja, es ist respektvoll, es ist nicht anerkennend und so weiter. Ja, also diese zwei Faktoren, Humor und Klarheit.
Ja, ja, wenn ich so kurz zusammenfassen muss, dann wäre es bei mir Respekt und Struktur.
Mhm.
Ja.
Gut für uns als Organisationsentwickler, weil das ja einiges davon auf unserer Tätigkeitenliste. Naja, vielleicht so ein kurzer Überblick, auch um uns zu sammeln, was wir in der nächsten Folge machen. Also es wäre, glaube ich, ganz gut auch mal zu sagen, was es gibt, wo gearbeitet wird. Also Gott sei Dank, zum Glück gibt es das als Disziplin, also Betriebsklima zu verbessern.
Ja.
Also jetzt angefangen von, ja, die jetzt im Moment sehr en vogue seiende positive Psychologie, psychologische Sicherheit, Resonanz. Wir haben ja ein Modell, Quadra, das ein Change Framework ist. Und da ist also ein ganz wichtiger Aspekt, ist Resonanz. Das heißt, in die richtige Schwingung zu kommen und beim Wort zu bleiben, aber sozusagen alle auf einer selben Wellenlänge zu holen.
Ja.
Man muss miteinander resonieren. Und Hartmut Rosa, der ist ja gerade sehr gehypt als Soziologe zu Recht. Der hat schon sehr viel, sehr gute Aussagen gemacht. Der wäre da ein Fixstarter. Amy Edmondson muss man natürlich mit psychologischer Sicherheit erwähnen.
Ja.
Die hat sich auch einen guten Namen gemacht. Naja. Und dann halt alles, was auf die verschiedenen Ebenen, wie wir es jetzt besprochen haben, von den Toxic Five abzielt. Also sowohl auf die strukturelle Ebene, auf die Führungsebene, auf die Team-Kommunikationsebene und letztlich auch beim Individuum anzusetzen, mit allen Möglichkeiten, Methoden, die sich da anbieten. Also es gibt schon, zum Glück muss man sagen, Möglichkeiten.
Ja.
Aber Organisationen müssen das halt tun.
Ja.
Ich glaube, er rutscht irgendwie so rein. Das ist so wie, ja, wenn man lange zu fett isst, irgendwann verfetten die Arterien, verkalken die Arterien und dann irgendwann geht es nicht mehr, irgendwann kippt es. Also man muss regelmäßig darauf schauen, wie sich die Kultur in der Organisation entwickelt. Ja. In Wahrheit, muss man sagen, ist es ein Kulturthema. Bei allen individuellen Problemen, die da so auftauchen und Führungskräfte. Aber ich bin schon und guter Hoffnung, dass man auch mit einer guten Umfeldkultur auch schwierige Führungskräfte hin zu einem guten Betriebsklima bringen kann.
Ja, da könnten wir eine ganz, ganz neue Debatte aufreißen. Ja. Kultur versus Struktur. Das wäre mal was Neues.
Das hatten wir noch gar nicht. Ja. Super. Ja. Damit lassen wir es für heute.
Ja.
Aber gleich mit der Ankündigung.
Ausblick.
Dann machen wir einen Teil 2. Da werden wir auch stärker unsere liebe Kollegin Irene Kerntaler-Moser hereinholen, weil da muss man ehrlich sagen, das ist genau ihr Feld.
Ja, ja, ich glaube, da wäre sie nicht erfreut, wenn wir das ohne sie machen.
Und gerade sie hätte ja auch. Wir haben da oft andere Ansichten, gerade was so positive Psychologie betrifft, aber. Mehr dazu in der nächsten Folge, würde ich sagen. Gut,
keine
danke.
Spoiler hier heute.
Danke fürs Zuhören. Ja, und gleich in die nächste Folge hinein. Da geht es um Lösungen für toxisches Betriebsklima. Das wäre dann ein nicht toxisches Betriebsklima? Was wäre das Positive? Gesundes.
Ein gesundheitsförderndes Betriebsklima vielleicht.
Das war's.
Non-toxic, non-GMO.
Health. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Mal.
Nachtragen möchte ich die musikalische Begleitung. Einerseits Großstadtgeflüster, ich kündige. Und wie üblich unser Background-Fender-Rhodes-Pianist Marcin Krochowina.